Herzlichen Dank für die Einladung zu euch nach Albisrieden. Ich habe mich sehr gefreut, als Leiter von der FG bei euch dürfen mit dabei sein an diesem besonderen Tag. Grüße von den 94 anderen Gemeinden oder 95, je nachdem, es ist ein bisschen fließend bei uns. Wir sind gerade ein Gründer von einer neuen Gemeinde im Luzerner Hinterland und ob sie besteht, ob sie entsteht, das ist noch gerade ein bisschen offen. Bevor ich zu einem Bibeltext komme, ganz mal kurz noch einen Satz. Ich möchte euch mitnehmen auf den Schuttiplatz. Fußballplatz für Zürcher. Ich bin ein grosser Fan von Young Boys Bern. Stellt noch mal vor, das darf ich in Zürich fast nicht sagen, aber stellt noch mal vor, ihr seid im Schutten. Grosse Mannschaft. Ihr seid Stürmer. So ein guter Stürmer. Und 43. Minute, erste Halbzeit, ihr werdet gefoult im Strafraum. Und dann gibt es das Raunen, alle schauen für den Schiedsrichter und wirklich, der gibt nach der Penalty. Und 43. Minute, ihr seid 2-0 im Rückstand. Und wisst genau, dass das könnte ein Spiel in eine andere Wende bringen, so 2 Minuten vor der Pause, dass das wirklich gut kommen könnte. Nachher, ihr entscheidet euch, obwohl ihr gefoult worden seid, selber zu schiessen. Und dann ist es ja ganz still, jeweils im Stadion. Ihr nehmt Anlauf, schiesset und dann geht der Ball hoch ins Tribünendach. Wisst ihr so? 20 Meter über das Goal hoch ins Tribünendach. Dann ist es so gefühlt, ist es ungefähr 1/100 Sekunde ganz, ganz ruhig im Stadion. Jeder weiss, dass der grandios versagt hat und er pfeift es. Und er heisst, der Schneeberger hat wieder nicht getroffen. Oder wie auch immer, ihr heisst als Stürmer. Und er wisst ihr, 1,5 Minuten später geht er in die Mannschaftskabine. Dort ist der Trainer und so weiter. Und er hockt her, es ist ruhig, es ist sehr ruhig. Jeder trinkt ein bisschen sein Eistee oder was er immer bekommt. Und er schaut der Trainer noch den Anlauf und jetzt wisst ihr, jetzt kommt etwas. Und er sagt, schaut, wir haben noch mal 45 Minuten, geht raus und spielt. Das kehren wir noch. Und selbstverständlich, dass ihr rausgeht für die zweiten 45 Minuten und spielt. Wie es keins gestern gegeben hat, wie es keiner ersten 45 Minuten gegeben hat, weil euch der Trainer sehr viel zutraut. Darf ich euch, wenn wir zur Einsetzung von einem Pastor kommen, ein paar von dieser Fußballwelt, ein paar Leute vorstellen? Der Trainer. Der Trainer ist nicht der Pastor. Und auch nicht die Gemeindeleitung. Der Trainer von uns ist Jesus Christus. Ja, wer ist denn der Pastor und Gemeindeleitung? Das sind die Captains sind auf dem Feld. Es geht ja um einen jetzt, bei Fußballmannschaft, die christlichen Gemeinden gibt es ein bisschen mehr, die ganze Gemeindeleitung. Der Captain setzt das um, was ihm der Trainer gesagt hat. Der Gashi, das ist einer von den super ehemaligen FC Basel-Spielern, und er hat mal gesagt, ich mache alles als Captain, was der Trainer sagt, da gibt es gar keine Diskussionen. Und so lebe ich als Captain für meine Mannschaft. Ja, wer ist denn gemeint? Ja, Teil von der Fußballmannschaft. Da verwechseln das manchmal und haben den Eindruck, gemeint sei das Publikum auf der Ränge. Wisst ihr, ich bin Hobby-Fußball-Schauer, nicht einmal Spieler. Das ist die grösste Beleidigung, die es geben kann, wenn man einem Fußballspieler sagt, er müsse auf die Tribüne hocken. Das ist noch die grössere Beleidigung, als auf der Ersatzbank zu spielen. Da kommen sich etwa die Gemeindeleute vor, auf der Ersatzbank. Aber wichtig ist zu spielen. Und jetzt im Fußball ist es ja grässlich, da hängt alles von deiner Leistung ab. Beim Christsein nicht. Da hängt alles von der Leistung vom Trainer ab. Müsst euch das vorstellen, das ist eine wahnsinnig gute Situation. Und du darfst dann noch ein paar Goal schießen oder ein paar verhindern. Wem gehört der Fußballclub? Ein Präsident, und unser Präsident ist im Himmel, dem gehört alles, auch der Fußballclub. Darum gibt es schon Plätze auf der Tribüne, aber die sind vorgesehen für den Himmel und nicht für die Erde. Dort gehören Beobachter näher und der Himmelschor und das Publikum dazu, damit sie direkt Gott ehren können. Hier sind wir aufgefordert zum Spielen. Jetzt kommst du dir vielleicht vor, wie auf dem Bild hier, das ich gebracht habe. Sie haben den falschen Bau. Sie haben die falschen Schuhe. Sie spielen auf dem Sandplatz. So geht das Schutten manchmal. Da hast du die falschen Schuhe. So geht Gemeindebau manchmal. Du hast den Eindruck, es seien jetzt nicht ganz die richtigen Schuhe für die Schutten. Und auch der Ball passt besser zum Volleyball als zum Fußball. Und Sang mit den Löchern, die man sieht in diesem Fußballplatz, das ist jetzt also auch nicht gerade der Hit. Aber so geht es manchmal in der Gemeinde. Wir haben vorher bei diesen 40 Jahren schon noch einen kleinen Einblick bekommen. Und darum möchte ich jetzt mitnehmen in einen Bibeltext. Der ist ganz kurz. Der geht nur einen Satz. Und wird ein paar Sachen dazu sagen. Jetzt geht das noch nicht weiter da. Genau so. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Ich möchte anfangen bei diesen vier Teilen, oder es gibt vier Teile in diesem Vers. Es ist Gottes Werk, wo wir miteinander arbeiten. Ihr seid Gottes Ackerfeld und ihr seid Gottes Bauwerk. Vier Teile, damit ihr euch ungefähr einordnen könnt, wo ich dran bin. Es ist Gottes Werk. Die Streitigkeiten in Korinth waren relativ gross. Sie haben miteinander gestritten, ja, wem gehört jetzt die Gemeinde oder wer hat die Gemeinde am meisten geprägt? Ist es der Apostel Harry oder der Apostel Apollos oder der Paulus? Und der Paulus sagt ihnen hier, das ist eigentlich nicht so entscheidend, wer euch am meisten geprägt hat. Wichtig ist, es ist Gottes Werk. Das Fußballstadion mit allem zusammen gehört dem Präsident, gehört Gott selber. Es ist Gottes Werk, wo wir dran sind. Und jetzt kämpfen sie um die Gemeinde. Wenn wir ein bisschen zurück würde gehen, vor die Stelle, 1. Korinther 3, Vers 9, dann würden wir sehen, dass die ein bisschen miteinander am Kriegen sind. Und das erstaunt mich jetzt, weil normalerweise sind wir im Kriegen, wenn es um Finanzen geht. Wir sind im Kriegen, wenn es um Einfluss geht. Wir sind im Kriegen, wer besser Fußball spielen kann. Weil Bern ja besser spielt als Zürich. Und da darf man sagen, es ist Gottes Werk. Und dann ist die Gemeinde so viel wichtig, dass sie wie ein Anliegen haben dafür, dass sie würde kriegen. Ja, jetzt ist... Wenn ich den Mediator Jürgen erfahren würde, fragen, mir empfinde ich Kampf, Auseinandersetzung immer als etwas Negatives. Streit ist etwas Negatives. Konflikte zeigen uns, dass wir etwas ein Anliegen haben dafür. Ihnen war es wichtig, wer was zu sagen hat in der Gemeinde in Korinth. Und darum haben sie gekriegt. Ob das kein gut ist in Korinth, das ist eine andere Frage, kann ich nicht darauf eingehen. Aber es ist gut, sie hatten ein Anliegen für die Gemeinde. Sie etwas erreichen mit der Gemeinde. Zweitens, es ist Gottes Werk. Es ist nicht das Werk von Apollos, es ist nicht das Werk von Paulus, es ist Gottes Werk. Die Bibel sagt uns ganz eindeutig schon in den Evangelien, dass Jesus seine Gemeinde bauen will, dass er seine Gemeinde weiterbringen will, dass er seine Gemeinde prägen will. Matthäus 16, Vers 18 sagt uns, ich werde meine Gemeinde bauen. Das sagt mir zwei Sachen. Das erste ist, dass es Ziel ist, von Jesus Gemeinde zu bauen. Das ist sein Anliegen. Er ist also nicht nur gekommen für die Juden. Er ist nicht nur gekommen für die Mission auf der ganzen Welt, sondern er ist gekommen, für eine Gemeinde zu bauen. Das fängt schon in der Evangelie an. Und dann sehen wir die ganze Umsetzung in der Apostelgeschichte und sehen die ganze Lehre und wie sie es gelebt haben in den Briefen. Der Gemeindebau fängt an mit Jesus. Er hat angefangen mit der Gemeinde. Darum kann man Gemeinde auch nicht individualistisch sehen, als ich und mein YouTube-Fernsehpastor haben zusammen eine Gemeinde. Das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist nicht das, was Jesus vorgesehen hat. Er hat 12 Jünger gehabt, er hat eine Mannschaft gehabt, er ist zusammen mit den Leuten unterwegs, die Gemeinde ist nur gemeinsam denkbar. Das ist das Erste hier drauf. Das Zweite, was man hier sieht, Gemeinde ist Gottes Werk, Gemeinde ist das, was Jesus baut. Und das ist das, was der Thomas vorher angesprochen hat. Das macht die vollzeitlich arbeiten in der Gemeinde. Manchmal ein bisschen ernüchtert, weil es ist ein anderer, was baut. Sie dürfen einfach mit beteiligt sein. Wenn sie Früchte ernten von dem, wie gemeint ist, dann sagt ihnen Jesus, hallo, es ist nicht deins, es gehört gerne noch dem Vater. Und das macht manchmal etwas mit den Pastoren. Und das ist so eine Spannung, die vorher der Thomas angesprochen hat. Ganz eine spannende Spannung. Es gibt ja auch die andere Seite, dass man sagen kann, ja, Jesus. Das mache ich etwa, wenn ich gehe schlafen. Der Luther hat mir das gelernt, mal sein Fenster aufzutun und zu sagen, das ist dein Werk, jetzt gehe ich schlafen. Und ich schlafe gut, weil ich weiss, dass du die ganze Nacht wach bist und gut schaust. Gott am Werk. Der Aspekt, gemein ist Gottes Werk, das kann uns zu einem Trugschluss führen. Und auf den möchte ich gerne eingehen. Und zwar haben wir den Eindruck, wenn es Gottes Werk ist, dann müsste es gemein idealer sein. Dann müsste sie heiliger sein. Dann müsste sie besser dastehen. Ich kenne alle unsere 94 Gemeinden in der FG und sie sind nicht gang auftragsorientiert. Sie sind nicht gang liebevoll. Sie sind nicht gang einfach. Sie sind manchmal extrem schwierig. Und dann in meinen dunklen Zeiten frage ich mich nachher, wenn das Gottes Werk ist, müsste die Gemeinde doch idealer aussehen. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir das sagen zu uns selber? Dann machen wir uns zum Publikum. Dann machen wir uns zum Beobachter, der auf der Tribüne hockt. Und er anfängt, das Spiel bewerten. Und das sind ja die, die am besten sind im Spiel bewerten, die, die auf der Tribüne hocken. Die wissen, wie der Schiedsrichter pfeifen soll. Die wissen, wie man den Penalty schiessen soll. Die wissen alles, oder? Aber wenn sie dann spielen müssten, dann wäre es dann plötzlich nicht mehr so ideal. Weil es dann auch Feldpässe gibt, weil es dann auch Stellungsfehler gibt, weil sie alles Offside würde aufheben und so weiter. Es ist Gottes Werk, wo wir miteinander arbeiten. Das ist mein nächster Punkt. Es geht nur miteinander, an dem wir miteinander arbeiten. Und jetzt braucht der Paulus für das Ausdrücken miteinander arbeiten ein Ausdruck, den ich eigentlich nicht so liebe. Er sagt nämlich zu denen, die in der Gemeinde mitschaffen, dass sie Diener, Sklaven Christi. Tiefer aber kannst du fast nicht beurteilt werden als Mitarbeiter. Das ist gängig, wenn du stolz bist, kannst du nicht mehr tiefer gehen. Also, bist einfach Diener Christi. Das ist sehr gut für unser Ego, weil es uns sagt, du bist abhängig von dem, wo du dein Leben übergeben hast. Du bist abhängig von Jesus. Und das ist eine gute Art, in der Gemeinde können zu arbeiten. Und jetzt haben wir den Eindruck, ja, Diener, das ist Leid, das ist nicht ein guter Ausdruck. Jesus selber hat gesagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Matthäus 23, Vers 11. Lukas 22, Vers 27. Denn wer ist grösser, der zu Tische sitzt oder der dient? Und er sagt, tut er sich selber beschreiben, ich bin unter euch wie ein Diener. Interessanterweise reden die Evangelien nicht von Leiter, die dienen, sondern sie reden von Diener, die leiten, von Diener, die predigen, von Diener, die mitarbeiten. Der Hauptfokus ist immer auf dem Diener sein. Darum geht es manchmal auch so angriffig zu, dass der Paulus in seinen Briefen wirklich das raushebt, sich selber beschreibt als Diener und nicht will, dass sie sich selber irgendwo auf ein Podium hochtun. Der griechische Ausdruck für das Dienen miteinander ist Synergie. Das ist das griechische Wort, das hier gebraucht wird. Also wir nutzen Synergie untereinander. Wir sind eine Mannschaft, die zusammenspielt, die in Linie miteinander spielt, damit Tor im Reich Gottes gelingen. Die Leistung hängt nicht von uns ab, aber trotzdem setzen wir uns ein. Und wie sollen wir mitarbeiten? Wir arbeiten gemäss unserem Auftrag. Gemeinde hat den Auftrag, jeder einzelne Christ hat den Auftrag. Wir arbeiten gemäss unseren Neigungen und Gaben. Und das Dritte, wir arbeiten gemäss unserer Persönlichkeit. Gott hat uns eine Persönlichkeit gegeben, mit der könnt ihr arbeiten. Diese drei Sachen. Gemäss unserem Auftrag, gemäss unseren Gaben und gemäss unserer Persönlichkeit. Ich möchte diese drei Sachen nicht stärker vertiefen, sondern es einfach mal so lassen. Und dann können wir miteinander bauen, miteinander arbeiten. Ich werde an dieser Stelle ab und zu gefragt, ja, das klingt fast ein, als ob Gott uns nötig hätte, in seinem Reich zu bauen. Er ist der Präsident und jetzt lässt er die Mannschaft schuten. Und er zieht sich zurück. Das gibt schon eine gewisse biblische Anlehnung. Wir sind er Hang, er das Haupt. Das hat schon eine gewisse Berechtigung. Ich möchte euch aber gerne sagen, wie das gesehen werden kann, das mit Gott arbeiten, das für Gott arbeiten. Stellt euch nochmal folgende Situation vor. Ihr bekommt in den nächsten Tagen Besuch von einem zweijährigen Kind. So ein lustiges, kleines, süßes Mädchen kommt zu euch auf Besuch. Und der tut es hüten. Und dann geht es darum, Mittagessen zu machen. Und ihr sagt zu ihm, so, wir gehen in die Küche, gehen kochen. Und er wird das sagen, ich komme mit. Dann hat man den Eindruck, er sagt jetzt, ich werde dir helfen. Das sagt es aber nicht, sondern es wird sagen, ich werde kochen. Für dich. Dann geht das folgendermaßen, wie das dann kocht. Dann geht es in den Geschäft, tut die Tupperware ausräumen, dann hilft es die Suppe rühren, dann ist der ganze Herd voll Suppe, dann tut es die Dauer raustragen, so viel Zutrauen haben wir, dass es die Dauer raustragen kann, geschieht nicht 6 auf einem Stapel, sondern nur 1. Dann kommt das Dauer sicher nicht draußen bei Koche, beim SDSH, sondern ist unterwegs kaputt gegangen. Dann endlich doch irgendwann, 4:15 Uhr, hat er das Mittagessen auf dem Tisch und die anderen Kinder neben der Hütte kommen heim. Und ganz stolz hockt das Zweijährige ab dem Tisch in seinem Thron da, erhöhten Sessel. Und dann sagt es zu allen Versammelten am Tisch: Gell, es schmeckt gut, ich habe gekocht. Alle wissen, es hat nicht gekocht. Alle wissen, die Köchin oder der Koch war entscheidender. Wenn Gott uns sieht, zu arbeiten, dann ist das manchmal klein wie das zweijährige Kind. Wir räumen ganz begeistert die Tupperware aus. Zwischen geht es ein Dauer kaputt, wenn wir es auf den Esszimmertisch stellen wollen. Dann sagen wir freudig, ich habe gekocht. Dabei hat der andere gekocht für uns. Versteht ihr das? Gott ehrt es, wenn wir mitarbeiten. Kannst du dir vorstellen, als Koch oder als Köchin, wo das zweijährige Kind gehütet hat, freust du dich doch. Du hast den Applaus, wenn das so mitschafft. Dann hat er ein bisschen weniger beim Aufraum. Aber das spornt einem doch an. Und Gott freut sich doch, wenn wir mitschaffen. Aber manchmal können wir es nicht viel besser als das zweijährige Kind. Und dann bilden wir uns noch ein, wir sind es. Versteht ihr das? An dem wir miteinander arbeiten. Das Nächste. Ihr seid Gottes Ackerfeld. Das drückt damit aus, es kommen jetzt zwei Sachen, dass wir empfangsbereit sind. Neugierig sein, Neues lernen, empfänglich sein für das, was Gott uns sagt. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, mit diesem Teil habe ich schon noch meine grosse Mühe. Weil ich tue gerne selber bestimmen, selber machen, selber mir wichtig nehmen. Und jetzt sagt der Text hier, das sind nur das Ackerfeld. Jemand anderes sagt, jemand anderes schaut zur Ernte, jemand anderes erntet nicht die Ernte. Ihr seid nur Gottes Ackerfeld. Wieder, der Paulus hat es ein bisschen mit uns nicht zu wichtig genommen. Darum sagt er es hier, ihr seid Gottes Ackerfeld. Wir kennen die Geschichte aus dem Neuen Testament. Wir sollen guter Boden sein, wir sollen guter Ackerboden sein, wir sollen nicht steiniger Boden sein und so weiter. Der gute Ackerboden wird ja näher gesagt, das ist der versteht, das ist der es aufnimmt. Und häufig wird dann interpretiert, ja, dann musst du eben intellektuell ein bisschen auf der Höhe sein, damit du es verstehst. Das ist nicht damit gemeint, überhaupt nicht. Sondern Verstehen von der Bibel her damit zu tun, dass wir das, was wir erkannt haben, das, was wir aus der Bibel rausgenommen haben, dass wir das leben und umsetzen. Das ist ganz etwas anderes als Intellektualismus. Das ist das, was wir erkannt haben, das, was wir gesehen haben, wirklich zu leben. Das ist das Entscheidende. Ich bin manchmal ein bisschen erschüttert, wie viel ich aus der Bibel rausnehme und dann denke, mein Hirn braucht das. Das Bibel redet nicht nur zu meinem Hirn, sondern vor allem zu meinem Herz und zu meinen Hängen, zum Umsetzen, zum Tun. Wir sind Gottes Ackerfeld. Es hängt davon ab, wer streut. Es hängt davon ab, wie die Saat entsteht. Es hängt davon ab, wer das gibt. Das ist der entscheidende Faktor. Und darum ist das Gebet jetzt für den neuen Pastor auch so wichtig, für Darian und für den Thomas. Weil dass sie selber ein empfängliches Ackerfeld sein können, für euch am Sonntag Nahrung zu geben. Das fängt ganz, ganz weit voran in ihrem persönlichen Leben mit Jesus. Und das fängt an beim Überwinden von Niederlagen. Das fängt an beim Überwinden von Resignation. Das fängt an bei dem Freude haben, der guten Botschaft von Jesus. Und er ist eine von den Früchten daraus, ist nach Predigt am Sonntag. Und da brauchen sie euer Gebet. Weiter braucht euer Leitungsgebet, dass sie sich gemeinsam Sacherfeld sein können. Beide haben ihre Prägung, sowohl Gemeindeleitung wie Kaspers. Die ist manchmal deckungsgleich und die ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, wie wir alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und dann braucht es manchmal wieder mal ein Rechen, das sagt, jetzt machen wir gleich das Ackerfeld. Und das ist manchmal nicht so ganz ohne, wenn man mit dem Rechen über die frisch geflügte Ackerfeld zieht und es dann einebnet. Das macht uns Schwierigkeiten. Weil ich den Eindruck habe, das, was ich jetzt am Boden habe, das ist wichtiger als die Hölle, die die anderen haben und so weiter. Und da haben sie das Gebet ganz fest nötig und vor allem auch die Ermutigung, dass sie ermutigt werden als Gemeindeleitung und als Gemeinde. Gottes Ackerfeld. Wisst ihr, was mir gefällt? Dass der Paulus das den Korinther zusagt. Korinth war eine multireligiöse, multiethnische Stadt der damaligen Welt. Ähnlich wie Zürich. Und Gott sagt hier durch Paulus, der Gemeinde in Korinth, ihr seid es. Nicht ihr werdet der eine sein, sondern ihr seid es. Und das wünsche ich euch für all bis Rieden, das wünsche ich euch für eure Gemeinde, dass ihr diesen Zuspruch für euch persönlich könnt nehmen könnt, ihr seid es, Gottes Ackerfeld. Nicht ihr werdet der eine sein, oder der Sitz mal gesehen, sondern der Sitz jetzt Gottes Ackerfeld. Und jetzt kommen wir zum Nächsten. Ihr seid Gottes Bauwerk. Wisst ihr, was mir gefällt? Ich bin begeistert von diesem Text. Der ist wirklich gut. Es gibt Leute unter uns, die sind mehr naturbezogen ticken die. Wie nicht? Das ist grandios, wenn du mal bauert, wenn du über die Weizenfelder kannst. Kannst laufen, dann der offene Himmel über dir, da habe ich gerne den Eindruck, Gott sagt mir besonders nach, jetzt werde ich gerade gedrückt und so, mich kann Gottes Nähe nicht stärker erfahren. Wenn ich jetzt aber mit jemandem von euch reden würde, der Architekt ist, dann würde er sagen, wenn ich so ein fantastisches Gebäude sehe, wie gerade der Familie in Barcelona, dann bin ich Gott wahnsinnig nah. Oder wenn ich in Dom, zu Köln gehe und dann in der Halle hochschaue, das zieht mich so wahnsinnig zu Gott durch, schon durch die Architektur. Oder wenn ihr in Tessin mal eine Küche vom Bott anschaue, da habt ihr wirklich den Eindruck, Gott sei in diesem Raum drin. So einnehmend ist das die Macht für die, die drinnen stehen, dass sie den Eindruck haben, sie sind die Mitte dieser Küche. Die Bibel ist cool, sie spricht beides an. Für die, die mehr mit Naturfüßen auf die Welt gekommen sind und mit Gras auf dem Kopf, ist ihr seid Gottes Ackerfeld. Und für die anderen, die mehr in Bausteine denken, ist ihr seid Gottes Bauwerk. Beides spricht er an. Jetzt hat das Bauwerk ein bisschen negative Seite, wie das der Acher auch hat. Beim Acher kennen wir das mehr aus der Bibel, weil es Jesus selber im Gleichnis ja beschreibt, eben, wir können steinigen Boden sein, wir können Dornen haben und so weiter, wo die Frucht näher kaputt geht. Beim Bau ist es aber genau gleich. Darum sagt uns die Bibel ein doppeltes Bild. In 1. Petrus 2, Vers 5 sagt sie uns, seid lebendige Steine. Alle die, die schon mal ein Mühlchen aufgebaut haben, wissen, mit lebendigen Steinen zu bauen, kannst du nicht. Oder ihr könnt mal eine Pyramide machen mit Kindern. Das ist ein Unterfangen für sich. Das geht einfacher mit Bausteinen. Du kannst die herlegen und dann baut es von alleine. Die Bibel braucht gerne beides. Sie braucht eine dynamische Seite, lebendig zu sein. Und sie braucht die statische Seite, Steine. Beides braucht es. Sie sagt, Epheser 2, Vers 21, der Tempel darf wachsen. Jetzt wird für wachsen organischer Begriff gebraucht. Ein Tempel soll wachsen. Das geht gar nicht. Es ist wieder beides in der Gemeinde. Epheser 4, Vers 12, das ist der, den wir vorhin dort im Umfeld gelesen haben. Ihr seid der Leib Christi und werden gebaut. Gebaut ist wieder aus dem Architekturbegriff. Beides wird miteinander gemacht. Und 1. Korinther 3, Vers 9, wo wir vorhin gelesen haben, das dynamische Gottes Ackerfeld, das wachstümliche und Gottes Bau gleichzeitig. Wir sind der Gemeinde gegen beides. Jetzt haben wir in der Gemeinde manchmal ein bisschen Mühe, also jetzt häufiger Mühe mit denen, die dynamisch sind. Die halten nicht so viel von Bauplänen. Die halten auch nicht so viel von, man macht es kein gleich, damit der Stein auf einen anderen passt. Wir brauchen beide. Und darum müssen wir die Ehre, die dynamisch und böse würde ich sagen chaotisch, bauen. Und wir müssen die Ehre, die strukturiert und immer gleich bauen. Es braucht beide. Und die Gemeinde hat beide sich angelegt. Das Dynamische und Strukturierte, das Organische und das, was organisiert ist. Es braucht beides. Gemeinden konzentrieren sich häufiger auf die rechte Seite, auf die Steine, auf den Tempel. Das lässt sich kontrollieren. Jetzt ist der Heilige Geist nicht jemand, der sich so gut kontrollieren lässt. Mindestens in der Apostelgeschichte sieht man das. Darum braucht es den Heilige Geist auch drinnen. Und das ist mein Gebet und auch mein Gebet in der FG Schweiz, dass das Leben, das der Heilige Geist gibt, uns immer wie mehr erfüllt, als Einzelne, persönlich, aber auch als Gemeinde. Darf ich noch etwas sagen zu Gottes Bauwerk? Jetzt gehen wir wieder zur Sagrada hier. Alle die schon mal in Barcelona waren, die werden mir sagen, das Bild ist falsch. Das ist wirklich falsch. An diesem Bild hat es keine Baukräne. Einer, der das fotografiert hat, ist mit Photoshop dahinter und hat alle Baukräne rausgelöscht. Sagrada da Familia, ich weiß nicht, wie alt sie ist, irgend 80, 90 oder 100 Jahre, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es keine Zeit gegeben an diesem Tempel, wo es nicht einen Baukran drauf hatte. Die ist gar noch nicht fertig. Und häufig wird dann gesagt, ja, die Gemeinde ist ein Baustell. Und man hofft sich damit, die Not und das, was nicht so gut läuft, besser auszuhalten. Wenn man sagt, ja, da bekommst du halt manchmal dreckige Füße, wenn du verletzt worden bist oder resigniert hast. Da geht es dann manchmal schlecht. Und so weiter. Darum ist es ein Baustell. Das ist aber nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, hier ist Gottes Bauwerk. Sagrada Familia zu Albis Rieden. Noch nicht fertig. Gewaltig, wenn du drinnen stehst. Gewaltig, faszinierend, chaotisch. Nicht organisiert, dynamisch bauen. Es was gang weiter. Manchmal spricht wieder ein Teil ab. Wenn du den Eindruck hast, ja, es ist, damit macht es mir etwas ein einfacher, in die Gemeinde zu gehen, wenn ich denke, es ist Baustelle. Dann ist das der falsche Blick. In meiner Verantwortung mit 94 Gemeinden muss ich häufig mit Jesus reden und mit dem Heiligen Geist auch. Weil ich weiss, es ist sein Werk. Es ist Gottes Bauwerk. Und dann habe ich so idealistische Bilder, eben wie die Gemeinde sein soll oder wie der Bund sein soll. Und dann muss ich aber das mit Jesus besprechen. Und dann lese ich wieder ab und zu in den Korintherbrief und dann denke ich, oh, die es auch noch nicht besser können. Oder lese die 7 Schenkschreiben und denke, die es auch noch nicht besser können. Also, was will ich dem Präsidenten der Fußballmannschaft Vorwürfe machen? Perfekt wird es im Himmel. Dann kann ich sogar den Fußball spielen. Und Goal schiessen. Ihr seid Gottes Bauwerk. Das ist meine Haltung. Ich habe zwei Haltungen. Das eine ist die Haltung vom Ackerfeld. Empfänglich für das, was Jesus uns sagt. Und das zweite, ich sehe gemein als Gottes Bauwerk. Nicht als dreckige Baustelle, sondern als Gottes Bauwerk. Ich möchte gerne abschließen. Die Bibel, ein bisschen später, in 1. Korinther 3, Vers 16, dort sagt sie etwas Gewaltiges über jedes einzelne von uns. Dort heisst, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Wir dürfen jedes einzelne ein Tempel Gottes sein, Bauwerk Gottes. Jesus selber hat uns gesagt, wir dürfen jedes einzelne gute Boden sein, empfänglich für die gute Nachricht von Jesus, wo kann leben damit als Trainer, dass wir manchmal der Penalty verhauen und gleich einfach einen Blick hat, dass es nochmal 45 Minuten geht. Und das ist meine Haltung und mein Mitgeben für euch als Gemeinde. Es ist Gottes Werk, wo wir dran sind, hier in Albisrieden, wir mit den 94 anderen Gemeinden, wo wir miteinander arbeiten. Denke, das ist ein Bild von diesem kleinen zweijährigen Mädchen. Klar wird es arbeiten. Nur ist es nicht ganz so, wie es sein soll. Und der, der kocht, freut sich, wenn wir arbeiten für ihn. Ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Merci für die Aufmerksamkeit. Jetzt darf ich beenden, bitte.